Interessieren Sie sich für Steine? Manche würden vielleicht antworten, ja, wenn es Klunker sind. Nun, es sind nicht nur die Edelsteine, die Wert haben. Steine haben in der Geschichte der Menschheit immer schon eine wichtige Rolle gespielt, nicht nur beim Hausbau. Da gab es Felswände, in die Steinzeitmenschen ihre Zeichnungen ritzten. Es gab Opfersteine, Altäre, rituelle Steinformationen wie etwa Stonehenge. Felsen berichten über längst vergangene Zeiten, vielleicht sogar mit Fossilien. Oder im Falle von Meteoriten erfahren wir etwas über externe Himmelskörper. Wir haben in unserer Sprache auch Bilder, die mit Stein zusammenhängen. Zum Beispiel sagen wir, dass jemand eine steinerne Mine macht oder steinreich ist und das hoffentlich nicht im medizinischen Sinne. Kurz, Steine haben im Menschenleben viel Bedeutung, aber manche ragen heraus. Einer tat das sogar im wahrsten Sinn des Wortes, nämlich aus dem Boden in Ägypten. So zumindest ein Bericht über den Fund dieses Steines. Die Geschichte trug sich am 15. Juli 1799 in Raschid im Nildelta zu. Der französische Offizier Bouchard war mit den Truppen Napoleons in Ägypten auf Kriegszug. Es wird erzählt, dass Bouchards Pferd über einen Stein stolperte, der etwas aus dem Boden ragte. Beim genaueren Hinsehen sah der Offizier, dass feine Zeichen auf dem Stein waren. Napoleon hatte auch Wissenschaftler mit auf den Feldzug genommen. Die erkannten bald, dass dieser Stolperstein Bedeutung haben könnte. Den Fundort nannten die Franzosen nicht Raschid, sondern Rosette. Es war der Stein von Rosette oder Rosetta, sagen auch manche, gefunden worden. Wer schon in Ägypten war, der weiß, dass man überall an den klassischen Orten Zeichen an den Wänden findet. Wir nennen sie Hieroglyphen. Bevor man den Stein von Rosette gefunden hatte, waren das für die Leute einfach nette Verzierungen. Nur, wieso waren die Ägypter derart versessen darauf, ganze Wände mit Verzierungen zu versehen? Als das Pferd über den Stein von Rosette stolperte, entdeckte es ungewollt einen Schatz, der ungefähr aus dem Jahre 200 vor Christus stammt. Allerdings mussten die Franzosen den Stein und andere Schätze infolge der kriegerischen Auseinandersetzungen an die Briten abgeben. Und darum muss man heute nach London fahren, um sich den Stein im Original anzuschauen, und zwar ins britische Museum. Wie man sieht, ein ziemlich großes Teil, zu groß für meinen Koffer. Und da die lieben Leute vom Museum mir den Stein im Original ohnehin nicht mitgeben wollten, habe ich hier eine Kopie. Etwas klein, ja, das ist wahr. Aber wenn die Kamera nah heranfährt, dann kann man erkennen, dass es drei Abschnitte gibt. Und wenn man ganz genau hinschaut, ich rück den Götzen mal hier ein bisschen beiseite. Götzen soll man da ein bisschen beiseite rücken. Da sieht man, es sind drei verschiedene Schriften. Und mit der Schrift ganz unten kam man am besten zurecht. Ein kluger Mann kam nämlich auf die Idee, dass vielleicht dreimal derselbe Text da drauf ist, nur in verschiedenen Sprachen. Und mit der ganz unten kannte man sich gut aus, das war Griechisch, darüber dann Demotisch, einer Sprache für die Beamten. Und die Beamten hatten offenbar schon damals ihre eigene Sprache, da hat sich offensichtlich wenig geändert. Tja, und darüber eben das, was wir heute Hieroglyphen nennen. Mehrere Leute haben sich um die Übersetzung bemüht und schließlich hat ein Monsieur Champollion rund 20 Jahre nach der Entdeckung dieses Stolpersteins endlich den Durchbruch erzielt. Jetzt konnte man auf einmal die Texte in den Tempeln und bei den Mumien lesen. Was für ein Fortschritt. In der Archäologie hat man immer wieder davon gehört, dass Steine oder andere Kulturgüter als wertlos angesehen wurden, bis ein Entdecker kam, der den Wert erkannte. Und es bebt einem geradezu das Herz, wenn man liest, wie aus Unachtsamkeit oder Unkenntnis wertvolle Zeugnisse der Vergangenheit vernichtet wurden. Irgendjemand hat auch beim Stein von Rosette gedacht, dass der nutzlos ist und hat ihn weggeworfen. So eine Story gibt es auch in der Bibel. In den Psalmen lesen wir von einem Stein, der achtlos beiseite geworfen wurde, dann aber eine ganz prominente Rolle bekam. Ich lese aus Psalm 118: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Der Psalm ist vielen Menschen bekannt, denn er beginnt und endet mit dem Spruch: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Das wird ja manchmal als Tischgebet gesagt. Beim Einzug von Jesus in Jerusalem riefen die Leute immer wieder einen bestimmten Slogan, so würden wir heute sagen, nämlich Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn. Und das ist ebenfalls ein Zitat aus dem Psalm 118. Damit riefen die Leute, dass hier nicht irgendwer in die Stadt einreitet, sondern das geht in Richtung Messias. Und bei diesem Begriff fing es in der damaligen Kultur an zu knistern. Nun war es kein Geringerer als Jesus von Nazareth, der an diesen Psalm dachte, als er wieder einmal Vertretern der Oberschicht gegenüberstand. Er hatte ihnen gerade eine aufregende Geschichte erzählt. Dabei ging es um gierige Pächter, die den Besitzer des Weinbergs um seine Pacht bringen wollen. Am Ende ermorden sie sogar den Sohn des Besitzers, um den Weinberg ganz in ihren Besitz zu bringen. Dass das für die Verbrecher nicht gut ausgehen wird, das liegt auf der Hand. Jesus erzählte das mit Absicht. Er greift mit dieser Geschichte prophetisch voraus, was mit ihm, dem Sohn, passieren wird. Diese Weinbergsgeschichte war damals eine Art stehendes Bild. Das heißt, den Zeitgenossen von Jesus war klar, der Weinberg, das sind wir, das Volk Gottes. Und die Pächter, naja, das sind die Leiter des Volkes. Und nun fordert Jesus sie heraus, indem er sie an diesen Stein erinnert. Er sagt, ihr wisst doch, was das bedeutet. Ihr wisst doch in eurem Inneren, dass ich diesen Stein verkörpere. Oder etwa nicht? Wie kommt er darauf? Er erlebte genau das. Die Leute haben ihn angeschaut, zunächst bewundert, aber dann doch verworfen. Der taugt nichts. Von den Römern befreien will er uns nicht. Und wenn er schon mal ein massentaugliches Wunder tut, wo ganz viele Leute von ganz wenig satt werden, dann machen wir ihn doch am besten gleich zum König. Wie kann es einem Volk besser gehen als mit einem solchen Regenten, der aus nichts oder fast nichts Nahrung machen kann? Aber anstatt sich feiern zu lassen, taucht er ab, weg war er. Der ist nicht geeignet, da brauchen wir andere. Und für die Machthaber jener Zeit war er mehr ein Stolperstein als eine Brücke in die Zukunft. Sie hatten sich es doch ganz gut eingerichtet im Spannungsfeld mit der Besatzungsmacht. Religion und Politik waren schön austariert. Und wenn sich alle an die Spielregeln halten, dann gibt es keine Probleme. Und da kommt dieser Jesus und bringt alles durcheinander. Er rüttelt an den Gepflogenheiten. Er heilt am Sabbat, bevor die Sonne untergegangen ist. Er lässt eine Ehebrecherin laufen, die nach dem Gesetz verurteilt gehört. Er missachtet die gesellschaftlichen Schranken, indem er sich Freunde bei Reich und Arm macht. Reich wäre ja okay, aber arm. Und er erzählte verrückte Geschichten. Zum Beispiel, wo ein jüdischer Priester kaltherzig am Opfer eines Verbrechens vorübergeht, aber ein verachteter Samariter herzensgut ist und hilft. Sowas erzählt man doch einfach nicht. Er hätte mühelos den Priester als den Guten dastehen lassen können. Aber so mit dem Samariter, das nehmen wir ihm übel. Und dass er dann noch daherkommt und Leuten einfach so Sünden vergibt, was doch nur Gott kann, das schlägt dem fast den Boden aus. Dieser Mann, der gehört auf den Schutthaufen der Geschichte und genau dahin werden wir ihn auch befördern. Und wenn es sein muss, mit Hilfe eines römischen Holzkreuzes. So kam es auch. Als er in der Öffentlichkeit erschien, legte sich die große Begeisterung bei den Leuten relativ bald. Und dann gab es Ablehnung, Anschläge auf sein Leben, Verrat, Armut, Trauer, Verlust und am Ende sogar Folter und Tod. Nichts, was die Griechen und Römer begeistert hätte. Die lachten über solche Torheit. Und für die Juden war er einfach ein Ärgernis, ein Anstoß. Im Neuen Testament steht dafür auf Griechisch das Wort Skandalon. Da haben wir unser heutiges Wort Skandal her. Die Leute verwarfen den besten Stein, der ihnen bislang untergekommen war. Aber man kann sich eben täuschen, wie auch im echten Leben. Ich habe vor kurzem eine Trauung gehalten. Braut und Bräutigam hatten sich während der Zeremonie einen Moment reserviert, wo sie der Festgemeinde erzählten, wie sie sich kennengelernt haben und wie ihr gemeinsamer Werdegang war. Das Kuriose dabei war, dass beide, sowohl Braut als auch Bräutigam, sinngemäß erzählten, dass sie, als sie sich das erste Mal begegnet sind, gedacht haben, was ist denn das für eine, beziehungsweise was ist denn das für einer? Und 4 Jahre später haben sie geheiratet. Sowas soll vorkommen. Schauen Sie mal hier. Diese unscheinbaren Steine, man könnte denken, dass sie überall zuhauf herumliegen. Meist entstammen sie Vulkanen. Sie heißen Geoden. Und wenn man in sie hineinschaut, dann ist man überrascht. Schauen Sie doch mal, was die für ein schönes Inneres bergen. Wenn ich den mal so in die Hand nehme, ist es nicht herrlich? So ein unscheinbarer Stein von außen und dann von innen. Diese Steine zeigen, man kann sich an allen möglichen Stellen täuschen. Moment, so soll er stehen. Jesus bezeichnet sich selbst symbolisch als einen Stein, an dem Leute Anstoß nehmen, ein Stolperstein, an dem die Leute sich täuschen. Aber er wird Aufmerksamkeit erregen. Nicht umsonst hat der Künstler Gunther Demnig seine Aktion Stolpersteine genannt. Er erinnert mit diesen Steinen im Fußweg vor manchen Häusern an Menschen, die von der Nazi-Diktatur umgebracht worden sind. Inzwischen gibt es in Deutschland mehr als 75.000 von diesen Steinen. Der Gedanke des Stolpersteins kommt aber nicht, der kommt nicht von ihm, sondern der kommt schon in der Bibel vor. Und darum geht es mir heute. Ein Stolperstein kann einen zu Fall bringen. Und so schreibt Petrus in seinem Brief: Und in der Schrift heißt es auch, er, Jesus, ist der Stein, über den die Menschen stolpern. Der Fels, der sie zu Fall bringt. Sie stolpern, weil sie nicht auf Gottes Wort hören. Wenn man dieses Sinnbild von einem Stein vor Augen hat, dann denkt man, was für ein harter Brocken. Er bringt Menschen aus dem Gleichgewicht, sie kommen ins Stolpern. Und Jesus selber sagte, wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Wie soll man das verstehen? Das bedeutet, dass die Begegnung mit Jesus Folgen hat. Ich habe nicht nur einmal gehört, dass Menschen in der Begegnung mit Jesus ein Licht aufgegangen ist und sie plötzlich vieles anders sahen, auch Jesus selbst. Ich versuche mal, das ein wenig zu illustrieren. Ich war knapp 20 Jahre alt und noch in meiner Mechanikerlehre, als mich ein Arbeitskollege auf ein Büchlein von Wolfgang Borchert aufmerksam machte. Borchert war auch 20, als er aus seiner Heimatstadt Hamburg im Zweiten Weltkrieg an die Ostfront geschickt wurde. Dort ist er schwer verwundet worden und hat sich schlimme Infektionen zugezogen. Wegen seiner Kritik am Nationalsozialismus wurde er mehrmals verhaftet. Man hat ihn über lange Zeit in eine Einzelzelle gesteckt. 2 Jahre nach dem Krieg ist er mit nur 26 Jahren an den Folgen seiner Kriegsleiden gestorben. Aber er hat ein bemerkenswertes literarisches Erbe hinterlassen, unter anderem eben dieses Bändchen, das nach einer seiner Geschichten benannt ist, die Hundeblume. Ich lese einmal ein paar Sätze daraus. Und nun hat man mich mit dem Wesen allein gelassen, nein, nicht nur allein gelassen, zusammen eingesperrt hat man mich mit diesem Wesen, vor dem ich am meisten Angst habe, mit mir selbst. Weißt du, wie das ist, wenn du dir selbst überlassen wirst, wenn du mit dir allein gelassen bist, dir selber ausgeliefert bist? Ich kann nicht sagen, dass es unbedingt furchtbar ist, aber es ist eines der tollsten Abenteuer, die wir auf dieser Welt haben können, sich selbst zu begegnen. Wer sich selbst begegnet, wird nicht zu fragen haben, wer möchte ich sein, sondern wer bin ich? Ganz tief drin. Wer ist der wahre Mensch, der hier steht? Haben Sie so einen Moment schon einmal erlebt? Kennen Sie dieses Erschrecken, wenn Gott einmal den Vorhang beiseite zieht und einem einen Blick in den Tümpel der eigenen Seele werfen lässt, sodass man für Momente sieht, wer man wirklich ist? Das berührt sich mit der Deutung von Jesus und dem Stein. Wer auf mich fällt, wird zerschellen, zerbrechen. Das ist nichts, wonach man sich sehnt. Wir gehen solchen Momenten eher aus dem Weg, aber dieses sich mit sich selbst auseinandersetzen ist nötig. Denn es führt zur Selbsterkenntnis und mit Gottes Gnade dazu, dass wir merken, dass unser Leben mit ihm Sinn bekommt. Er zeigt uns, wie weit weg wir von dem sind, wie Gott sich die Menschen gedacht hat und wohin das führt, wenn wir so weitermachen. Dass die Menschen sich von Gott abwenden, hat schlimme Folgen. Wenn wir unser Leben statt auf Gott auf andere Dinge bauen, fokussieren auf Macht, Status, Ruhm, Familie, Volkszugehörigkeit, Besitz, dann laufen wir an ihm vielleicht vorbei. Ohne ihn landet die Welt letztlich in Konflikten, in Kriegen, Gewalt, Armut, Krankheit und Tod ohne Ende. Mit dem Bild vom Stein, auf den wir stoßen, meint Jesus, dass wir an diesen Punkt kommen, wo wir gewissermaßen die Waffen strecken, weil wir wirklich erkennen, wer wir sind, wer wir wirklich sind. Das ist, was Jesus meint, wenn er sagt, dass wir an ihm zerbrechen. Denn es fällt uns auf, wie riesig der Kontrast zwischen ihm und uns ist. Er hätte alles Recht der Welt, uns zu verwerfen. Denn wir als Menschheit haben uns an seiner Welt vergangen. Wir sind übereinander hergefallen. Die Bomben kommen ja nicht von Gott. Und nicht er ist es, der die Flüchtlingslager füllt. Nicht er setzt den Klimawandel in Gang. Wir sind schuldig. Und wir sind es nicht nur, weil wir böse Taten tun, sondern wir tragen einen grundsätzlichen Defekt in uns, der sich nicht überspielen lässt, egal wie viel Gutes wir tun. Das einzusehen heißt in der Bibel Umkehr. Die können wir nicht machen. Die kann entstehen, wenn wir Jesus durch das Wort der Bibel begegnen. Und da geht es nicht zuerst darum, dass wir uns bessern, mehr anstrengen, anständiger werden, versuchen, eine Glaubenserfahrung zu machen, sondern wir müssen eine Frage von Jesus beantworten, nämlich: Vertraust du mir? Glaubst du meinem Wort, dass ich derjenige bin, ohne den es keine Erlösung für niemanden gibt? Glaubst du das auch, wenn deine Lebenserfahrung dir nicht zeigt, dass es durch den Glauben dir immer besser geht? Würdest du mir auch vertrauen, wenn dein Leben eine Abfolge von Rückschlägen wäre, genau wie es bei mir damals auf der Erde war? Wer ihm darauf mit Ja antwortet, der hat die Zusage Gottes, die wir in dem Psalmen lesen können, wo es heißt: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Das klingt in einer Welt der Selbstbehauptung mehr als eigentümlich. Aber es ist genau der Weg, den es zur Heilung braucht. Jesus kennt den Ausweg aus dieser Lage. Und damit wir Hoffnung haben dürfen, hat er das Bild vom Stein noch weiter ausgeführt, und zwar auf eine Weise, die niemandem in den Sinn gekommen wäre. Der Apostel Paulus erinnert an das letzte gemeinsame Essen, das Jesus mit den Jüngern einnahm, das er feierte, das sogenannte Abendmahl. In 1. Korinther 11 heißt es, einen Moment, denn der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten ward, oder Paulus sagt vorher, ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, nämlich, dass Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm, dankte, es brach und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Er bricht das Brot als Symbol für seinen Körper, sein Leben, das dahingegeben, das gebrochen werden wird. Wir schauen ihn an in seinem Leiden für uns. Und wer die Tragweite dessen, was da am Kreuz geschah, erkennt, der wird still und wohl auch betroffen fragen: Das tust du für mich? Und wenn er sagt, wer auf mich fällt, wird zerbrechen, dann mutet er uns nichts zu, was er nicht selbst getragen hätte, und zwar in einer geheimnisvollen, viel höheren Dimension. Einer Dimension, auf die wir auch mit Erfahrung und Nachdenken nie gekommen wären. Er lässt uns nicht in der Begegnung mit ihm stolpern und zerbrechen, weil er etwas gegen uns hat. Im Gegenteil. Es ist sein Weg für uns, damit wir in Wahrheit mit ihm verbunden werden können. Dass wir tief im Inneren ahnen, was Erlösung wirklich heißt. Nämlich, dass wir so, wie wir sind, von Gott geliebt sind. Und für ewiges Leben bereits gebucht sind. Auch wenn wir uns vielleicht Gott verlassen fühlen. Das Zutrauen auf seine Zusage. Das macht den Unterschied, dieses Vertrauen. Dieses Nachdenken über sich selbst, das bringt mich dazu, dass ich an dieser Stelle einmal gedanklich eine Klammer aufmache für einen kurzen Exkurs. In der Bibel lesen wir zum Beispiel von Mose und Paulus, dass sie für längere Zeit in der Einsamkeit gelebt haben. Wer das tut, kommt unweigerlich an diese tiefen Fragen. Vielleicht weichen wir Menschen der Stille aus, dabei wäre sie so heilsam. Auch von Jesus wird berichtet, dass er in die Einsamkeit ging, in die Wüste. Er fastete dort sogar und war dann allein mit sich und den Versuchungen dieser Welt. Der Teufel verspricht ihm die Herrschaft über diese Welt, wenn er nur diese kleine Geste des Kniefalls macht. Aber Jesus widersteht. Sein Glaube ist stark genug gewachsen und er findet seinen Rückhalt im Wort der Bibel, im Wort Gottes. Erst nachdem er all das hinter sich gebracht hat, dann geht er in die Öffentlichkeit. Und hier, finde ich, liegt ein wichtiger Schlüssel. Viele Leute gehen heute in die Öffentlichkeit, aber kommen eben nicht aus der inneren Sammlung, sondern aus einer Art Aufgeregtheit. Sie werfen mit scharfen Worten um sich, man fühlt sich provoziert, schnell entstehen Fronten. Dabei, das Coronavirus hat uns allen doch zumindest punktuell eine Auszeit, eine Nachdenkzeit verordnet. Und plötzlich stand man vor der Frage, was ist eigentlich wichtig im Leben? Was brauchen wir wirklich? Was brauchen wir als Gesellschaft unbedingt? Und was als Einzelner? Der amerikanische Theologe Reinhold Niebuhr hat diese berühmten Gebetsworte formuliert. Er hat geschrieben, Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und gerade diese Gelassenheit, die scheint heute vielfach abhanden gekommen zu sein. Das sieht man auch an den sogenannten sozialen Medien. Der Amerikaner Jaron Lanier ist ein Kritiker der Technikszene vom Silicon Valley, so quasi diesem Herz der modernen Medien. Selber auch Computerspezialist. Man nennt ihn auch das Gewissen von Silicon Valley. Und er bemängelt, dass Google, Facebook, Twitter und Co. vor rund 20 Jahren, als sie ihre Firmen gegründet haben, eine bewusste Entscheidung getroffen hätten, die sich nun heute als kolossaler Fehler erwiesen hat. Denn was zunächst gut aussieht, das Internet soll für alle kostenlos sein, muss ja letztendlich doch irgendwie finanziert werden. Werbung war die Antwort. Und damit die Maschine läuft, belohnen die eingebauten Algorithmen alles, was Aufsehen erregt. Je provokanter, umso besser. Denn dann entstehen mehr Reaktionen. Und mehr Reaktionen gleich mehr Geld. Die stärksten menschlichen Reaktionen sind nun mal Angst und Hass. Und darum gedeihen Hassbotschaften und steile Behauptungen so gut. Daher meint Lanier, man dürfte diese Medien nicht als soziale Medien bezeichnen, sondern als ein großes Verhaltensänderungssystem. Und es ist ja so, dass selbst die Erfinder des Systems langsam in innere Nöte kommen, wenn sie die Ergebnisse sehen. So zeigt ein neues Doku-Drama bei Netflix. Und wir merken ja auch, wie Menschen immer mehr bereit sind, aufeinander loszugehen, manchmal nicht nur verbal. Sind nun die sozialen Medien an allem schuld? Sollte man sich als Christ davon fernhalten? Ich glaube nicht. Denn das ist nun mal ein Teil der menschlichen Gesellschaft. Wir gehören dazu. Wir können die Medien nicht umprogrammieren. Aber es ist die Frage, wie wir uns darin bewegen. Tragen wir zur Mäßigung, zur Heilung, zur Ausgewogenheit bei? Wie gehen wir als Christen mit unseren Leitern um? Was bekommen die für Nachrichten von uns? Auch in Zeiten von E-Mail ist es oft gesünder, noch mal eine Nacht drüber zu schlafen, bevor man eine Mail abschickt. Zum Guten beitragen können wir besser, wenn wir aus der Ruhe, aus der Gelassenheit heraus agieren. Halten Sie Stille aus? Hier sind wir Introvertierten mal im Vorteil. Stellen wir uns mal vor, dass in den sozialen Medien nicht die provokantesten, aufregendsten Beiträge seitens der Algorithmen unterstützt würden, die am lautesten schreien, die mit den schockierendsten Videos und den frechsten Behauptungen lügen gar, sondern die, die am gedankenvollsten sind, die das Schöne hervorheben, die besonnen sind, ausgleichend, nachdenklich und nachdenkenswert. Wie anders wäre diese mediale Welt? Ende des Exkurses. Ich kehre zu der Geschichte mit Jesus zurück. Er selber kam nämlich aus der Stille, der Besonnenheit und tritt seinen Zeitgenossen entgegen mit diesem Bild vom Stein. Im Lukas-Evangelium heißt es, Jesus sah sie an und sagte, was hat denn die Schriftstelle zu bedeuten, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Wer über diesen Stein stolpert, wird zerbrechen. Und auf wen er fällt, den wird er zerschmettern. Am Ende dieses Textes zieht Jesus einen weiteren Vergleich heran, den man beim schnellen Lesen vielleicht gar nicht bemerkt. Er spricht davon, dass er als Stein eine Entscheidungsfunktion hat. Entweder jemand zerbricht, weil er, so sagt er, auf mich fällt, oder auf mich stößt, oder ich falle auf ihn, aber dann wird er zerschmettert. Und spätestens hier klingelt es bei seinen kundigen Zeitgenossen. Denn dass ein Stein alles zerschmettert, dieses Bild kennen sie. Damit wendet Jesus ein weiteres Mal ein Bild auf sich an, das der Prophet Daniel aufgeschrieben hat. Der hat nämlich einen Traum des damaligen babylonischen Königs Nebukadnezar gedeutet. Dieser Traum handelte davon, dass das goldene babylonische Weltreich sein Ende findet und durch weitere Reiche abgelöst werden wird. Am Schluss wird der Blick bei jener Traumfigur auf die Füße gelenkt. Und die bestehen aus einer Mischung von Ton und Eisen. Laut dieser Prophezeiung hält am Ende nichts mehr wirklich zusammen. Keiner hält mehr richtig zum anderen. Man hat den Eindruck, als würde sich alle Welt zerschreiten. Und plötzlich kommt ein Stein aus dem Nirgendwo, nicht durch einen Menschen losgetreten. Er trifft die Figur genau an den Füßen, zerschmettert alles und wird größer, ein Berg, der die ganze Welt füllt. Und als Daniel das dem despotischen Herrscher geschildert hat, ist er natürlich schockiert. Aber er erklärt ihm auch, dass dieser letzte Stein, der allem anderen, was zuvor war, den Schlusspunkt setzt, dass dieser Stein das Reich Gottes ist, das am Ende kommt und im Gegensatz zu allen Staatengebilden vorher für immer bleiben wird. Dieses Bild nimmt nun Jesus für sich in Anspruch und sagt, hör zu, dieser Stein, das bin ich auch. Dieses Reich Gottes, das ist mein Reich. Das bedeutet ja im Grunde, dass er sagt, ich bin Gott. Wenn seine Zeitgenossen milde gestimmt waren, haben sie gesagt, du spinnst. Und wenn sie nicht so milde drauf waren, haben sie gerufen, kreuzige ihn. Denn für sie war das Gotteslästerung. Und nun stehe ich mit einer einfachen Frage vor Ihnen. Was glauben Sie? Glauben Sie, dass Jesus Christus dieser Stein ist, Retter der Welt, Gottes Sohn? Ein Teil der Zuschauer wird mir zustimmen und sagen, stimmt, das glaube ich auch. Und es mag auch den einen oder die andere geben, die sagen, ich bin mir da nicht oder nicht mehr so sicher. Und vielleicht ist ja auch gerade jemand über diesen TV-Kanal zum ersten Mal gestolpert. Und dem kommt das alles ziemlich neu und ja, wie Spanisch vor. Falls Sie zu dieser Gruppe gehören, bleiben Sie dran an der Sache. Schauen Sie sich weitere Sendungen an. Machen Sie einen Online-Bibelkurs mit oder, falls es die Corona-Verhältnisse zulassen, suchen Sie eine Gemeinde, wo die Bibel hoch im Kurs steht. Und falls Sie jemand sind, dem die Glaubensfälle so langsam davonschwimmen, lassen Sie nicht los. Es kann schneller, als man denkt, zu Situationen kommen, wo Sie heilfroh sind, noch einen Funken Glauben zu haben. Halten Sie fest. Legen Sie die Bibel nicht ganz weg. Sprechen Sie wenigstens ein kurzes Gebet jeden Tag. Es wird Ihnen besser gehen, wenn das Leben eines Tages schwer wird. Ja, und die wir vielleicht sagen, ja, das mit Jesus als Retter der Welt, das ist auch meine Überzeugung. Wir sollten auch so leben, dass man das sieht. Wir als Glaubende sollten gerade in Zeiten, wo scheinbar jeder gegen jeden ist, da sollten wir die sein, die verbinden, die Worte des Friedens haben und der Versöhnung. Die bekannte amerikanische Autorin Ellen White schrieb schon im 19. Jahrhundert, wir sollen alles auf Gottes Art und Weise tun, nicht auf unsere eigene Art. Und wenn wir schon irren, dann lieber auf Seiten der Barmherzigkeit als auf Seiten der Strenge. Am Stein von Rosette haben wir gesehen, dass man über einen Stein stolpern kann und einen Schatz entdecken kann, der die ganze Zukunft verändert. Jesus vergleicht sich ebenfalls mit einem Stein. Wenn man auf ihn trifft, wird es Entscheidungen geben. Ich hoffe, dass wir den Glauben an Jesus als eine wertvolle Entdeckung wahrnehmen. Ich würde gern mit Ihnen beten. Herr Jesus, du hast in so anschaulichen Bildern davon gesprochen, was du für diese Welt bedeutest. Und jeder von uns wird irgendwo auch mit dir konfrontiert und muss sich entscheiden. Ich danke dir für alle Hoffnung, die du gibst. Danke für die Erinnerung an die Besonnenheit, an die Einkehr, an das sich selbst erkennen. Schenk uns den Blick für uns selber, aber dann vor allem auch für dich, dass wir sehen, wer du bist und neue Hoffnung schöpfen. Danke, dass wir unser Leben in deine Hand geben dürfen, egal ob es gerade ein Leben voller Jubel ist oder voller Angst und Sorge. Wir sind bei dir gut aufgehoben. Danke für deine Freundlichkeit und Güte. Amen.